Die Konfirmanden bekommen heute sein Bronzekreuz geschenkt. Es steht drauf: Weise mir Herr deinen Weg. Sie haben das vorne auf ihrem Blatt abgebildet. Und dieser Spruch geht weiter: Weise mir Herr deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Entschuldigung, falls Sie noch Plätze suchen, hier vorne haben wir noch 4. Gut. Ja, ich wiederhole es gerade einmal. Weise mir Herr deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass es deinen Namen fürchte. Psalm 86, Vers 11 war dies. Ja, Konfirmation kommt ja von diesem lateinischen Wort confirmare und heißt Befestigung. Eigentlich ist gedacht an eine Befestigung im Glauben, wobei natürlich die Frage ist, ob dieser Glaube vorhanden ist, dass er befestigt werden könnte. Die Frage ist, woran glaube ich? Ich denke, als erstes glaube ich einmal an meine Familie. Die Familie hat mich bisher geprägt. Sie hat mir die ersten Schritte beigebracht, hat mich Vertrauen gelehrt, manche Maßstäbe und Grundlagen gegeben. Und das ist sicher sehr gut, diesen Glauben an seine Familie zu haben, auch wenn eine Familie nicht immer perfekt ist und durchaus auch Fragen und Probleme mitbringt. Diese prägende Kraft der Familie wird wahrscheinlich im Moment gerade ein klein bisschen lockerer, aber sie wird noch, wie soll ich mal sagen, so die ganze Zeit der Schulbildung noch weitergehen und wahrscheinlich der Versuch da sein, in eine gute Ausbildung hineinzukommen, die dann irgendwo aus der Ferne oder Nähe auch noch begleitet wird von der Familie, ehe sich die Wege dann wirklich lösen. Also ich glaube an meine Familie. Aber in eurem Alter ist natürlich auch die Frage der Partnerschaft gestellt. So, habe ich Freunde, habe ich eine Gruppe, zu der ich gehöre, so eine Clique vielleicht, in der ich mich wohlfühle. Und auf Dauer gesehen ist es natürlich gut, wenn ich sagen kann, ich glaube an einen Partner, hoffentlich den richtigen. Und das würde mein Leben dann auch prägen. Ja, was prägt mich noch? Woran glaube ich? Vielleicht ein bisschen an die Medien, was die mir so an Informationen liefern und an Werten. Glaube ich auch an die Musik, die ich höre, an die Gruppen, die dahinterstehen, an ihre Lebensphilosophie, die sie verkaufen? Und wie sieht es aus mit dem Glauben an die Gesellschaft? Glaube ich auch so, wie die Gesellschaft lebt, wie die Trends sind? Ist mir das wichtig? Die Frage ist, kann ich diesen Satz, den ich gerade vorhin genannt hatte, weise mir Herr deinen Weg, umwandeln, das ist ja eigentlich ein Gebet, indem ich einfach was anderes einsetze. Liebe Familie, weise mir deinen Weg, dass ich wandle in deiner Familienwahrheit, erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich dich als Familie fürchte und ehre. Kann ich das auf einen Partner ummünzen? Lieber Partner, weise mir deinen Weg, dass ich in deiner Wahrheit wandle. Ist dann der Satz noch richtig oder nicht doch ein bisschen eingeschränkt? Hier heißt es, zu Gott weise mir deinen Weg. Und wenn Gott den Weg weist, weist er in erster Linie auf Jesus hin, denn er sagt, ich bin der Weg. Das heißt, wenn du diese Nähe und Gemeinschaft mit Gott suchst, brauchst du Jesus, mich. Und das ist natürlich schon ganz interessant, denn die Frage nach dem persönlichen Glauben ist ja was ganz Persönliches. Ich denke an einen Verwandten von mir, der sagte, das Kind betet, der Mann will. Auf gut Deutsch, er war inzwischen ein Mann geworden. Also als Kind habe ich auch mal das Gebet gelernt von meiner Mutter. Aber jetzt bin ich ein Mann, jetzt habe ich das abgelegt. Jetzt habe ich an die Stelle des Gebetes meinen Willen gesetzt. Ich bestimme jetzt, wo der Weg lang geht. Vielleicht gibt es ja auch manchen unter uns, der diesem Verwandten von mir sehr ähnlich ist. Er sagt, ich habe früher auch einmal geredet mit diesem himmlischen Vater und jetzt bestimme ich alles selbst. Das Kind betet, der Mann will, ich bestimme meine Ziele selbst, aber wenn ich Gottes Weg gehen möchte, muss ich Jesus kennen. Gestern war ja Konfirmandenabendmahl, da hatte ich das schon einmal erwähnt. Viele Leute sagen, ich habe meinen Glauben, finde ich nicht schlecht, einen Glauben braucht man. Aber die Frage ist, kann ich auch sagen, ich habe Jesus? Oder sage ich nur, ich habe meinen Glauben? Wenn ich Jesus habe, bin ich schon einen Schritt weiter gegangen. Wir sind heute ja alle relativ festlich gekleidet. Man sieht normalerweise schön aus, die Frisur stimmt und vieles andere auch. Aber wie sieht es in uns aus? Sind wir da auch so festlich, so ohne Flecken? Und da muss eigentlich jeder, wenn er ehrlich ist, sagen, so ganz stimmt das nicht. In meinem Leben gibt es schon Schwächen und gibt Fehler und ich brauche Vergebung. Insofern wird deutlich, wenn wir mit Gott leben wollen, dann brauchen wir Jesus, weil er sagt, ich bin der Weg zu Gott und ich biete euch vor allen Dingen auch Vergebung und Versöhnung an und dann möchte ich in euer Herz kommen. Ich denke an einen Konfirmand, den ich mal in der ersten Gruppe, die ich hier überhaupt hatte, auch begleitet habe, der dann irgendwo heimlich für sich in der Konfirmandenstunde scheint ein Gebet zu Jesus gesprochen hat. Ich habe das gar nicht mitgekriegt. Aber irgendwie merkte ich, er ist noch interessierter geworden, als er vorher war. Und als ich das dann merkte, habe ich ihm ein Andachtsbuch geschenkt, damit er so ein bisschen Umgang mit Gottes Wort kennenlernt. Später hat er dann angefangen mitzuarbeiten als Leiter eines Kindergottesdienstes bei uns. Später in einem Jugendkreis und heute arbeitet er in einer anderen Gemeinde mit, wo er auch an einem anderen Platz wohnt. Das heißt, aus diesem kleinen Anfang mit 14 Jahren oder damals waren es noch 13 Jahren, ist inzwischen ein junger Mann geworden, der sich auch beruflich qualifiziert hat und weiß, ich stehe in der Führung dieses lebendigen Gottes. Fromme Leute, zu denen ich ja auch zähle, verdrehen manchmal diesen Satz so ein bisschen, weise mir Herr deinen Weg. Die nehmen den nicht weg, aber die sagen, Herr, segne meinen Weg. Das heißt, ich gehe meinen Weg und Gott soll ihn segnen. Aber ob mein Weg auch Gottes Weg ist, ist ja eine ganz andere Frage. Und manchmal ist es so, dass Gott einem auch irgendwo ein Stoppschild aufbaut und sagt, dein Weg ist nicht gut, ich glaube, du müsstest umkehren. Ich erinnere mich, als junger Mann bin ich mal in unsere Stadt fast gerannt, weil die Geschäfte gleich zumachten und ich unbedingt noch etwas erreichen wollte. Und es war am Wochenende, also die machten auch nicht gleich wieder auf, dann am Mittag. Und als ich dahin kam, war gerade 2 Minuten vorher der Laden runtergegangen. Das heißt, ich war zu spät. Und da machte Gott mir schlagartig klar, genauso wie du jetzt zu spät kommst, du dachtest so mit Gewalt, schafft man das noch? Genauso ist auf einer anderen Ebene in deinem Leben, wo du auch denkst, das kann man so durchboxen und durchdrücken. Aber ich denke, da ist es auch gut, wenn du aus dieser Sackgasse wieder zurückkehrst und einfach sagst, es hat nicht geklappt. Gott hilft mir, umzukehren. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Es gibt Teekessel, ich vermute, dass ihr das vielleicht mal gespielt habt, so als Jugendliche oder noch spielen werdet. Also deutsche Wörter mit einer Doppelbedeutung, wie der Absatz am Schuh, in der Industrie, in der Schule, Schulheft, auf der Treppe und so weiter. Und das gibt es auch im Hebräischen. Und das Wort für Wahrheit heißt Emet und ist dasselbe Wort wie Treue. Das finde ich interessant, dass ich wandle in deiner Wahrheit, hieße auch in deiner Treue. Und Wahrheit, biblisch gesehen, ist das, was auch morgen noch gilt. Ich wiederhole nochmal. In der Bibel ist Wahrheit das, was auch morgen noch gilt. Wir verstehen unter Wahrheit ja meistens Wahrhaftigkeit. So die Fakten auf den Tisch legen und wenn es nicht klappt, macht man einen kleinen Untersuchungsausschuss, um vielleicht noch ein paar mehr Fakten rauszukriegen. Und wir verstehen unter Wahrheit oft Aufklärung. Man muss die Dinge erhellen und ins Licht stellen. Und dann sind ja doch alle Leute mehr oder minder aufgeklärt, hier in Europa, spätestens seit der Zeit der Aufklärung. Und man ist aufgeklärt über den Menschen. Gott spielt nicht mehr die entscheidende Rolle oder gar keine mehr. Und man sagt, der Mensch ist im Kern gut. Man muss diesen Kern entfalten und vorher finden. Ja, und dann liest man Berichte und sieht Filmaufnahmen, zum Beispiel aus Jugoslawien, wo in unmenschlicher Barbarei teilweise die Menschen sich wie Bestien verhalten und sagt, wie passt das zu unserer Aufklärung, dazu, dass der Mensch im Kern gut ist. Und dann ist man erschreckt, dass aus einem deutschen Volk der Dichter und Denker ein Volk der Richter und Henker geworden ist im Dritten Reich und sagt, wie kann denn sowas passieren? Haben die Leute sich im Kalender vertan, haben gerade 1000 Jahre zurückgeblättert und dort die Geschichte neu beginnen lassen? Oder ist das wirklich der Mensch, so wie er wirklich lebt? In der Bibel ist Wahrheit das, was auch morgen noch gilt, was auch morgen noch wertvoll ist. Und es hat etwas mit der Zielsetzung im Leben zu tun. Es gibt so einen netten Bericht von dem Charlie Brown, der ist ja wahrscheinlich den meisten bekannt, der mit Pfeil und Bogen auf eine Wand schoss und immer dort, wo er dann den Pfeil rauszog und das Loch in der Wand war, machte er eine Zielscheibe drumherum. So hat er immer ins Schwarze getroffen. Ein Zuschauer sagte, hör mal Charlie, das müsste eigentlich umgedreht sein, dass du erst die Zielscheiben malst und dann schießt. Das wäre besser. Gut, dann wird es natürlich auch schwieriger. An der Stelle ist die Frage, welche Ziele haben wir? Gibt es irgendwelche vorgegebenen Ziele? Oder bin ich so wie der Charlie Brown, der immer dort, wo es gerade Spaß macht, seine Zielscheibe hinsetzt und sagt, das war's, das bringt's im Leben. Ich denke, Gott gibt vorgegebene Ziele, das, was auch morgen noch gilt. Vorher möchte ich aber noch mal fragen, was galt denn gestern? Ich denke, die Leute, die so ähnlich alt sind wie ich, erinnern sich vielleicht noch an so ein kleines rotes Buch, so dünn in Plastik gebunden, so in den Ende der 60er Jahre, die sogenannte Mao-Bibel. Vielleicht haben Sie noch eine zu Hause. Die Worte des Vorsitzenden Mao aus China, die so deutsche junge Leute lasen und begeistert waren und sagten, das ist unsere Bibel. Die meisten Leute wissen heute überhaupt nicht mehr, dass es sowas gab. Und wenn sie es besitzen, liegt es irgendwo abgelagert mit Staub drauf. Hat keine Bedeutung mehr. Oder denken Sie an diese pädagogische Bewegung, die antiautoritäre Erziehung, wo plötzlich es modern war, dass man jeden das machen ließ, was er wollte, dass die Lehrerin sich vielleicht aufs Pult setzte, die Beine hochzog und wartete, dass ihre Klasse sich entfaltete und wenn es denen zu langweilig wurde, nur rumzubrüllen, dass sie dann mal fragen, was sollen wir denn heute machen? Machen Sie mal einen Vorschlag. Dass sie dann ankam mit ihrer Idee. Heute völlig bedeutungslos, höchstens bei den Eltern bedeutungsvoll, die so erzogen wurden und jetzt nicht wissen, wie sie ihre eigenen Kinder erziehen sollen, weil sie das irgendwie nicht mitgekriegt haben, wie das funktioniert. Ja, was gestern galt, ist heute oft schon überholt. Wir waren an Ostern Skilaufen und unser Sohnemann war gerade mit der Universität in einem Skikurs gewesen, um irgend so einen Schein zu machen. Und er sagte, wir haben da neu gelernt, wie man da so um die Kurven herumkommt und machte uns das dann vor, so einen Schwung. Und er sagte, meine Frau und ich, weißt du, das haben wir vor 30 Jahren im Skikurs auch schon gelernt. Inzwischen gab es viele andere Theorien, wie man das macht und anders praktiziert. Aber das Alte kommt einfach wieder. Ja, wie ist das bei Gott? Gott gibt Altes und Neues und letztlich bleibt es das Gleiche. Es verändert sich nicht mit der entsprechenden Mode. Sein Lebensziel steht in Jesaja 43, Vers 7. Da heißt es, alle, die meinen Namen tragen, habe ich zu meiner Ehre geschaffen und gebildet. Und es wäre wichtig, wenn ich spüre, da gibt es jemanden, der eine übergeordnete Macht darstellt und er hat ein Ziel mit mir, zu seiner Ehre zu leben. Und dazu gehört Gottes Wort. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Gottes Wort gilt als Wahrheit in der Bibel. Könnte man natürlich fragen, ist das für mich interessant oder lasse ich Gottes Wort liegen? Die meisten Haushalte in Deutschland besitzen ja eine Bibel, aber sie lesen sie nicht. Brauchen sie höchstens für ein Kreuzworträtsel, wenn man irgendeine Stadt am Jordan sucht, wie der Name ist, dann guckt man da rein, um es vielleicht zu finden. Ich denke an einen Mann, den ich kenne. Er hatte ältere Schwestern und als er noch ein kleiner Junge war, hatte die ältere Schwester da also schon so ein Liebesverhältnis und ab und zu kam da so ein Brief und wenn sie den gelesen hatte, dann schwebte sie irgendwie auf Wolken und er war ja ganz beeindruckt und so kleine Jungen sind ja sehr neugierig. Deshalb hat er sich irgendwann mal in ihr Zimmer gestohlen und hat mal gesucht, ob er auch so einen Brief findet. Hat dann einen gefunden und hat ihn heimlich mit rausgeschmuggelt und hat den dann gelesen und dachte, das hat jetzt auch irgendwie so eine Wirkung auf mich, dass ich jetzt so schwebe und irgendwie anders bin. Und er fand den Brief eigentlich banal für ihn, es war gar nichts Besonderes. Auf jeden Fall hat es ihn nicht verändert. Er war ganz enttäuscht, er dachte, es läge an dem Brief, dass er jetzt irgendwie schweben würde. Ja, was war der Unterschied? Er war eben nicht befreundet mit der Person, die diesen Brief geschrieben hatte und deshalb war er langweilig für ihn. Für die Bibel ist das bei manchen genauso. Sie sagen, das Buch ist eigentlich relativ langweilig. Historische Aussagen sind ja ganz interessant, aber eigentlich nichtssagend. Was soll das? Ich denke, wenn ich ein Liebesverhältnis zu dem Schreiber habe von einem Brief, dann fasziniert mich so ein Brief. Und wenn durch Gottes Liebe in meinem Herzen ein Echo entsteht, dass ich Jesus lieb gewinne, dann fängt dieses Buch an, zu mir zu reden und ich werde es täglich gerne lesen. Die Frage ist, welche Liebe prägt mein Herz? Deshalb geht hier dieser Vers ja auch weiter. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, wörtlich übersetzt, eine mein Herz, vereine mein Herz. Ja, auf eine zentrale Liebe, nämlich zu dir. Und ist ja auch bei euch so. Ich könnte mir vorstellen, dass das Herz ja dann irgendwo einen Partner hat, den es liebt. Aber es kann sein, dass der wechselt. Während es hier geht, eine mein Herz, da ist einer, dem ich wichtig bin und der mir wichtig werden sollte. Und da will mein Herz ihm ganz gehören. Eine mein Herz, Gott möchte in meinem Herzen wohnen und dieses Herz prägen. Ich denke an eine Mutter, die ich kennenlernte, die Tochter kenne ich nicht. Die Tochter war auf einer Freizeit gewesen, einer christlichen Freizeit, und kam irgendwie verändert nach Hause zurück. Sie fing an, freundlich zu werden, freiwillig etwas zu helfen, und die Mutter war ganz verlegen, sogar fast verärgert. Sagte, was ist mit meiner Tochter los? Die ist immer so freundlich und verständnisvoll. Ich weiß gar nicht, was ist in die gefallen? Aber in sie war offensichtlich dieser neue Glaube an Jesus gefahren, der in ihrem Leben diese Auswirkung hatte, die ich gerade beschrieb, die übrigens nicht bei jedem genauso ist, sonst wäre das schön, könnte man alle Töchter auf solche Freizeiten schicken oder Söhne. Dann gäbe es zu Hause nur noch Harmonie. Das ist nicht so, aber es kann so sein. Sie hatte für ihr Herz eine neue Liebe entdeckt und die Mutter erfuhr das durch ihr Verhalten. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass es deinen Namen fürchte. Ja, ist das was Gutes, Gott zu fürchten, oder ist das überflüssig oder was Schlechtes? Ich denke, in unserer Gesellschaft gibt es kaum Gottesfurcht. Wenn Sie mal die Werbung nehmen heute, die lauter religiöse Motive gebraucht, völlig furchtlos, die aus biblischen Geschichten Werbegags macht, da springt dann so Adam und Eva irgendwo herum und dann wird von irgendwas behauptet, es wäre auch im Paradies entstanden, irgendwas, was man verkaufen möchte und ähnliche Dinge, da merkt man, wie die Furcht Gottes fehlt. Und da kommt auch kein Blitz vom Himmel und vernichtet es irgendwie. Man kann offensichtlich auch über Gott negativ reden und sich sogar manchmal lustig machen, ohne dass man gleich irgendwelche Auswirkungen zu befürchten hätte, die es allerdings manchmal auch gibt. Denn auf Dauer lässt sich Gott nicht spotten. Ja, Gottes Furcht bedeutet, dass ich Gott ernst nehme und damit auch sein Wort ernst nehme. Und es hat Wirkung in meinem Leben. Ich denke an eine schöne Aussage in den Sprüchen, wo es heißt, die Gottesfurcht ist der Anfang der Weisheit. Und ich denke an eine junge Dame unserer Gemeinde, die sich so einen Vers eingeprägt hat, ihn auswendig gelernt hat. Und das geht dann dort noch weiter bei den Sprüchen, wo es heißt, dass wir auf Gott vertrauen sollen und nicht auf unseren Verstand. Und das hatte sie in ihrer Bibel dick unterstrichen. Und die Bibel lag auf ihrem Schreibtisch, als der Vater da reinkam. Und dann las er das, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen, auf deine Klugheit, aber verlass dich nicht. Und er war entsetzt und sagte, jetzt hat meine Tochter auch noch ihren Verstand verloren. Außer, dass sie also zum Glauben kam. Aber es heißt natürlich nicht, dass ich meinen Verstand ausschalte, sondern nur, dass ich Gott vertraue, um unter seiner Führung auch meinen Verstand zu gebrauchen. Nicht mein Verstand ist die Richtschnur, sondern Gottes Wort. Wir wissen, bei der Aufklärung wurde eine Schauspielerin durch die Straßen von Paris geführt, die die Vernunft vergötterte. Aber ich denke, mit unserer Vernunft kann ich Gott nicht ersetzen. Und wir sehen manchmal, wohin es führt, wenn ich meine, nur vernünftig zu sein. Die Frage ist am Eingang gewesen, woran glaube ich? An meine Familie? An Partnerschaft? Was haben die Medien zu sagen? Die Gesellschaft überhaupt, die Musik? Und welche Rolle spielt Gott dabei? Kann es sein, dass er mein Leben bestimmt, weil er Überblick hat? Kann es sein, dass ich gute Erfahrungen sammle, wenn ich ihm vertraue und folge? Natürlich sagt Gott nicht, das ist jetzt der Weg. Er gebraucht oft Menschen in unserer Umgebung. Jemand sagte mal, Gott schickt uns zur richtigen Zeit die richtigen Leute über den Weg, damit wir dann wissen, wie es weitergeht. Und das ist meine Frage an euch. Könntet ihr solch ein Gebet mitsprechen? Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass es deinen Namen fürchte. Ich möchte jetzt meine Predigt schließen mit einem Gebet. Ein Gebet, in dem ich persönlich sage, dass mein Leben für Zeit und Ewigkeit Jesus gehören möchte und dass er dieses Leben prägt. Früher musste man bei der Konfirmation ein öffentliches Versprechen ablegen, also irgendein Glaubensbekenntnis sprechen. Das haben wir schon seit Jahrzehnten hier nicht so gemacht, weil wir denken, dass nicht alle automatisch an einem Tag sagen können, jetzt auch noch öffentlich, das und das glaube ich, ohne dass es zu einer Farce oder einer Lüge würde. Aber ich möchte so ein persönliches Gebet sprechen und mein Leben Jesus anvertrauen für Zeit und Ewigkeit und Konfirmanden bitten, aber auch ihre Eltern oder Paten, falls sie das für möglich halten, auch zu ihrem Gebet zu machen, wobei das natürlich nichts ist, was man einfach nur mal so dahin sagt, sondern ja auch Auswirkungen hat. Ich werde also beten und eine Pause lassen, dass man im Stillen das für sich wiederholen kann, dass ich mein Leben für Zeit und Ewigkeit Jesus anvertraue, dass er dieses Leben prägen möchte und mich bei ihm dafür bedanken, dass er mein Versöhner und Erlöser ist. Herr Jesus Christus, hab herzlichen Dank, dass du mich liebst. Ich möchte für Zeit und Ewigkeit zu dir gehören und mit dir ganz persönlich leben. Ich bete, dass du mich prägst und führst und danke dir, dass du mein Erlöser bist. Amen.